Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Wir haben heute einen Prozess angefangen, in dem wir uns auch nächste Woche wiedersehen, wo wir wirklich die einzelnen Themen durchgehen und gucken, wie kriegen wir eine große Mehrheit für Veränderungen im Bereich von Migrationsdruck, im Bereich auch beim Bereich der inneren Sicherheit, als auch beim Bekämpfung des Extremismus.
Daniela Behrens haben wir da gehört von der SPD, die Innenministerin von Niedersachsen, heute am frühen Abend in Berlin. Für fast alle politischen Parteien ist das Thema Migration gerade ganz oben auf der Agenda. Und viele versuchen sich da mit möglichst drastischen Maßnahmen und Vorschlägen zu überbieten. Heute haben sich nun Vertreter der Ampel, der Union und auch der Bundesländer in Berlin getroffen, um das alles zu besprechen. Was dabei herausgekommen ist und welche Anstöße es gegeben hat, das hören wir gleich. Wir berichten außerdem in dieser Sendung heute Abend über den russischen Angriff auf die Ukraine, bei dem mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sind. Und auch der Prozess gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn wird uns beschäftigen. Zunächst also nach Berlin. Eine große Runde, eine ganz große Runde ist heute zusammengekommen im Bundesinnenministerium. Es sollte um die Migrationspolitik gehen. Spätestens seit dem Anschlag in Solingen und allerspätestens nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen spielt das Thema bei fast allen Parteien sozusagen die Hauptrolle. Vor allem die Union hat schon vor Beginn dieser Gespräche darauf gepocht, dass Deutschland Flüchtlinge auch an der Grenze zurückweisen müsse. Über die Gespräche in Berlin und wie es weitergeht, berichtet Stefan Dietchen.
3 Stunden, deutlich länger als zunächst angekündigt, saßen die Vertreter von Ampelparteien und Union im Bundesinnenministerium zusammen, geeint zumindest in dem Willen, die Bereitschaft zum Handeln über Parteigrenzen hinweg zu demonstrieren.
Es war eine sehr gute Atmosphäre, eine sehr offene und niemand hat sich irgendeinem Weg versperrt.
Beteuert Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach dem Treffen. Verschiedene Teilnehmer berichten, es sei sachlich, ohne offenen Streit und vor allem mit Blick auf rechtliche Fragen detailliert über die Themen gesprochen worden. Vor allem die Migrationspolitik. Die Union drängt die Regierungsparteien, nach den Ampelbeschlüssen zu verschärften Ausweisungen und Rückführungen von Flüchtlingen, Straftätern und Migranten zu weiteren Maßnahmen.
Für uns als Union ist es jedenfalls klar, dass wenn man ein Gesamtpaket schnüren möchte, dass das jedenfalls zum Ergebnis haben muss, dass wir den Zustrom nach Deutschland deutlich reduzieren können. Und dafür muss man entsprechende Maßnahmen ergreifen,
sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey. CDU und CSU haben bei dem Treffen vor allem eine Forderung in den Mittelpunkt gestellt, die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen. Das Thema hatte 2015 und dann noch einmal 2018 die Unionsparteien gespalten und die damalige Regierung Angela Merkels kurz vor den Bruch geführt. Damals zwang Merkel ihren Innenminister Horst Seehofer mit dem Hinweis auf ihre Richtlinienkompetenz auf Zurückweisungen zu verzichten. Jetzt hat sich die Union die Forderung geschlossen auf die Fahnen geschrieben.
Zurückweisungen an der Grenze bedeutet ja eben, dass sie jemanden, der beispielsweise aus Österreich kommt oder aus Tschechien, dass sie den gar nicht erst ins Land lassen. Heute haben wir die Situation, wenn jemand aus Österreich kommt und Asyl sagt, dann wird er in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht und dann beginnt ein Verfahren, ein Zuständigkeitsfeststellungsverfahren. So etwas braucht man nicht, meines Erachtens.
Erklärt der CDU-Mann Thorsten Frey. Doch das Thema ist voller juristischer und politischer Fallstricke. Immer wieder, so heißt es aus Teilnehmerkreisen, hätten Koalitionsvertreter in dem Spitzentreffen auf Gerichtsentscheidungen und europarechtliche Vorgaben hingewiesen und die Unionsseite nach Lösungsvorschlägen gefragt. Das europäische Dublin-III-Abkommen hatte einst das Ziel zu verhindern, dass Schutzsuchende ungeregelt zwischen EU-Staaten hin und her geschoben werden. Daher die Regeln zu Prüfungs- und Überstellungsverfahren, die in der Praxis von zahlreichen Staaten aber nicht oder nur mangelhaft umgesetzt werden. Dublin funktioniere nicht, argumentiert die Union, weil sich andere nicht an EU-Recht hielten, könnte sich auch Deutschland darüber hinwegsetzen, wurde faktisch argumentiert. Als zweite Möglichkeit, die EU-Regeln zu umgehen, verweisen die Unionsvertreter auf eine Notstandsklausel der EU-Grundlagenverträge, die eine Aussetzung des Gemeinschaftsrechts erlaubt, wenn anders die öffentliche Ordnung in Mitgliedstaaten nicht aufrechterhalten werden kann. Wird damit in der jetzigen Lage eine Zurückweisung von Schutzsuchenden an den Grenzen möglich? Die Regierung soll in einem ersten Schritt prüfen, ob einer der von der Union vorgeschlagenen Wege gangbar sein könnte. Am kommenden Dienstag will man sich erneut treffen. Bundesinnenministerin Faeser baut indes schon einmal vor und weist darauf hin, dass die Ampelkoalition schon jetzt weitreichende Maßnahmen eingeleitet habe.
Ich will nur noch mal sagen, dass wir unseren Kurs mit den Maßnahmen gegen irreguläre Migration weiter hart fortführen werden.
Für die Spitzen der Ampelkoalition bedeutet das, in den nächsten Wochen zunächst die eigenen Fraktionen von den angedachten Verschärfungen in der Migrationspolitik zu überzeugen. Besonders bei den Grünen, aber auch in Teilen der SPD gibt es erhebliche Vorbehalte. Mit der Forderung, jetzt noch weiter zu gehen, versucht die Union deshalb auch, den inneren Zusammenhalt der Ampelkoalition auf die Probe zu stellen.
Über die Gespräche heute in Berlin berichtete Stefan Detjen. Steigende Migrationszahlen, die machen sich vor allem in den Kommunen bemerkbar. Ich habe deshalb heute Abend vor dieser Sendung mit André Berghäger gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Schönen guten Abend, Herr Berghäger.
Schönen guten Abend, Herr Armbruster.
Wir können also festhalten, Union und Ampelkoalition wollen beim Thema Migration weiter in Kontakt bleiben. Macht Sie das zufrieden?
Ich glaube, das Vorgehen bis jetzt zeigt, dass alle Beteiligten ernsthaft an einer Lösung dieses Themas interessiert sind. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich, denn das Thema Migration und angeschlossen daran das Thema Integration derjenigen, die zu uns kommen, das ist halt ein Thema, was die Menschen bewegt. Und das spüren wir ja jeden Tag. Und deswegen finde ich es gut, dass es ein Auftakttreffen war, ein Arbeitstreffen und dass diese Runden fortgesetzt werden sollen.
Was wünschen Sie sich? Was soll folgen? Was soll als Ergebnis rauskommen?
Zunächst einmal verfahrenstechnisch würden wir uns das gut vorstellen können, wenn die Kommunen bei diesen Gesprächen auch beteiligt würden. Denn die Kommunen sind schließlich die Orte der Integration. In den Kommunen werden die vielen Menschen aufgenommen, untergebracht, versorgt, verpflegt. Sie werden dort integriert. Vielleicht, wenn es weitere Gespräche gibt, wäre das ja ein Vorschlag oder eine Idee, die Kommunen auch in irgendeiner Form zu beteiligen. Das als Vorbemerkung. Was würden wir uns wünschen? Wir würden uns wünschen als Kommunen, dass wir vom Reden und von den politischen Beschlüssen in die Umsetzung derselben kommen, dass wir ins Handeln kommen. Und dass wir verschiedenste Zeichen setzen, die die Akzeptanz der Migrationspolitik erhöhen, kann ich gerne Beispiele nennen, und vor allen Dingen, dass wirksame Maßnahmen beschlossen werden.
Bitte, dann nennen Sie doch ein Beispiel. Wie soll die Akzeptanz erhöht werden?
Also ich glaube, zunächst einmal muss man sich die Realität angucken und man muss sich die Zahlen anschauen. In den letzten Jahren sind 250.000 bzw. 350.000 Asylanträge bei uns in Deutschland gestellt worden. Hinzu kamen über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer, also eine sehr große Zahl von Menschen, die zu uns kommen. Auf der anderen Seite haben wir pro Jahr ungefähr 16.000 bis 17.000 Abschiebungen. Das zeigt die Relation, das zeigt auch, dass wir den Zuzug begrenzen müssen. Wir müssen wirksame Maßnahmen finden, damit der Zuzug runtergeht, dass die Zahlen runtergeht, denn die Kommunen sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Die Unterkünfte sind belegt, das Personal ist begrenzt, das Ehrenamt ist erschöpft etc. Und deswegen auf der einen Seite wirksame Maßnahmen, die sehen wir beim Zuzug, bei der Begrenzung der Zahl derer, die zu uns kommen. Und auf der anderen Seite Signale für die Akzeptanz. Damit meine ich, dass die Abschiebungen verbessert werden müssen, weil kein Mensch in diesem Land versteht, dass Straftäter oder Gefährder noch bei uns bleiben dürfen.
Und beim Thema Begrenzung der Migration, da sprechen jetzt sehr viele, da spricht vor allem die Union darüber, dass Menschen auch an den deutschen Grenzen zurückgeschickt, abgewiesen werden müssen. Sind Sie mit dabei?
Es gibt eine Diskussion, wie das rechtlich umgesetzt werden kann. Aber zunächst einmal freuen wir uns, dass wir eine gemeinsame europäische Asylpolitik haben, dass wir dort in den letzten Monaten Beschlüsse gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Nach der Europawahl ist es aber ganz wichtig, diese Beschlüsse auch in die Tat umzusetzen, zur Wirkung zu verhelfen. Und das braucht noch Zeit, aber darauf müssen wir drängen, dass das so schnell wie möglich passiert. Wenn es länger dauert, habe ich großes Verständnis dafür, dass nach nationalen Maßnahmen gesucht wird, um den Zustrom eben zu verringern und zu begrenzen. Da spielen die Grenzkontrollen eine wichtige Rolle. Die haben Wirkung gezeigt in den letzten Wochen und Monaten. Und da spielt natürlich die Zuweisung derer eine Rolle, die kein Recht haben, zu uns zu kommen.
Wie viel Zeit würden Sie der Europäischen Union denn geben, um diese neue Regelung durchzusetzen?
Ich glaube, die Dramatik des Themas und die Ernsthaftigkeit des Themas ist erkannt. so schnell wie möglich. Und man kann auch Maßnahmen parallel laufen lassen.
Also ich frage, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich frage einfach mal nach, wenn es jetzt noch 1 oder 2 Jahre länger dauert und aus Brüssel sozusagen noch kein Okay, kein grünes Licht gegeben wird, beziehungsweise wenn die Mitgliedsländer das nicht geben, dann würden Sie sagen, dann sollte Deutschland anfangen, zurückzuweisen an den Außengrenzen.
So schnell wie möglich. Da reden wir nicht von Monaten oder von Jahren aus meiner Sicht, sondern wir müssen da viel schneller kommen. Es müssen Signale gesendet werden, dass diejenigen, die zu uns kommen, das sehen. Man kann zu uns kommen, man kann nach Europa, nach Deutschland kommen, aber nicht unberechtigterweise. Wir wollen ja denjenigen, die bei uns sind, gut helfen und deswegen dürfen es nicht zu viele sein.
Problem sind die rechtlichen Hürden. Sie haben sie schon erwähnt. Ja. Um solche Zurückweisungen an der Grenze möglich zu machen, muss, das haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört, muss Deutschland eine Notlage erklären. Ist das tatsächlich möglich? Sind wir in so einer Situation in diesem Land, dass wir eine Notlage erklären müssen, um Menschen an den Grenzen zurückzuweisen?
Also zunächst einmal gibt es unterschiedliche rechtliche Auffassungen, ob eine Zurückweisung jetzt schon an der nationalen Grenze möglich ist oder nicht. Und immer dann, wenn etwas unklar ist, bin ich sehr für eine Klarstellung. Und da ist natürlich die Bundesregierung gefordert, auf europäischer Ebene in den europäischen Regelungen für eine solche Klarstellung zu sorgen. Und wenn das nicht funktioniert oder auch zu lange dauert, dann muss man eben über eine solche Klausel, die Sie andeuten, die gibt es in den europäischen Regelungen, nachdenken. Denn es wird immer gesagt, dass das europäische Asylsystem natürlich unter dem Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der inneren Sicherheit steht. Und deswegen theoretisch gibt es eine solche Maßnahme. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Ich bin dafür, alles zu prüfen.
Herr Berkegger, Sie haben jetzt zu Beginn des Gesprächs schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es Ihnen auch auf die Integration der Geflüchteten in Deutschland ankommt. Haben Sie den Eindruck, dass das auch bei diesen Gesprächen in Berlin ankommt, dass da auch noch über Integration gesprochen wird, möglicherweise auch über weitere Unterstützung für die Kommunen? Oder wird das jetzt alles nur noch durch die Brille gesehen, wir wollen Migration oder Deutschland soll die Migration so schnell und so deutlich wie möglich reduzieren?
Nach meiner Kenntnis ist die Basis der Gespräche das Papier, was die Ampelvertreter relativ schnell nach diesem schrecklichen Vorfall in Solingen verfasst haben. Dort geht es um das Waffenrecht, nach meiner Kenntnis. Dort geht es um Maßnahmen gegen gewaltbereiten Islamismus. Das spielt dort eine Rolle und um aufenthaltsrechtliche Maßnahmen. Integration ist dort nicht erwähnt, aber genauso wenig ist ja erwähnt das Thema Grenze oder Grenzkontrollen. Wir werden sehen, wie sich die Gespräche entwickeln. Nach unserer Kenntnis war es ein Auftaktgespräch und Gespräche entwickeln eine Dynamik und wir werden sehen, was für Themen noch einbezogen werden. Aber zunächst einmal steht Integration dort nicht im Fokus dieser Gespräche, das ist richtig. Aber trotzdem ist es ja unser aller Ziel, diejenigen, die hier bei uns sind, die dauerhaft bleiben können, so gut es irgendwie geht, zu integrieren. Und da sind die Kommunen gefordert. Aber wir sind an der Belastungsgrenze, das haben wir des Öfteren beschrieben und diskutiert und schon teilweise weiter darüber hinaus.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk André Berkegger, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Herr Berkegger, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Armbruster.
23.23 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wenn man sich die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen vom Wochenende anschaut, kann man festhalten, die FDP ist vermutlich unter allen Parteien der größte Verlierer. In beiden Ländern sind die Liberalen sozusagen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weit unterhalb der 5%-Hürde. Diese Ergebnisse, die reihen sich ein in eine ganze Serie von Wahldebakeln bei Landtagswahlen. Viele FDP-Anhänger sehen die Mitarbeit in der Ampel inzwischen als Grund für die Misere und fordern Konsequenzen. Ann-Kathrin Büsker über die Stimmung in der Partei.
Bei den Freien Demokraten rumort es, und es sind längst nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, die die Ampel ohnehin nie für eine gute Idee hielten, die sich jetzt zu Wort melden. Schon am Wahlabend hatte Wolfgang Kubicki wissen lassen, die Ampel habe ihre Legitimation verloren. Der stellvertretende Bundesvorsitzende ließ allerdings in den letzten Jahren kaum ein gutes Haar an dieser Regierungskonstellation. Weniger polternd, stattdessen nachdenklich zeigt sich jetzt jedoch auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Güde Jensen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, wir müssen in den nächsten Tagen eine klare Antwort auf die Frage finden, ob unserem Land mit der Ampelkoalition wirklich noch geholfen ist oder ob sie am Ende dem Land und unserer Demokratie sogar eher schadet. Rechtlich betrachtet habe die Ampel ihre Legitimation nicht verloren, viele Menschen sehnten sich jedoch ein Ende der Koalition herbei. Und weiter, für die Bürger bedeutet eine Koalition kein Zusammenschluss auf Gedeih und Verderb, nur weil eine Legislaturperiode 4 Jahre dauert. Jensen hatte die Koalition zuvor häufig verteidigt. Stellt sich die Frage, ob in der Partei der Rückhalt für das Bündnis schwindet und was das für Parteichef Christian Lindner bedeutet. Gestern hatte er die Ampel noch verteidigt. Da hatte der gescheiterte Thüringer Spitzenkandidat Thomas Kemmerich das Bündnis mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden bei den Landtagswahlen gemacht.
Die Ampel schadet in meinen Augen Deutschland und hat auch der FDP vor Ort und wahrscheinlich auch bundesweit geschadet und wird weiter schaden.
Tatsächlich ist die Partei seit Eintritt in das Ampelbündnis aus mehreren Landesparlamenten geflogen. Niedersachsen, Berlin, Bayern, Thüringen. Die Ampel schadet der FDP?
Nein, hier haben wir unterschiedliche Auffassungen,
ließ Parteichef Lindner gestern wissen und verwies auf notwendige Projekte, die es in der Regierungsarbeit noch umzusetzen gelte. Beispielsweise die Wachstumsinitiative.
Es ist besser, diese Maßnahmen kommen jetzt, als dass sie nicht kommen.
So der FDP-Chef, der auf offener Bühne das Ampelbündnis nicht in Frage stellt, in einer internen Mail am Sonntag aber erklärte, Entscheidungen zur weiteren Strategie mit Blick auf 2025 stehen erst nach Brandenburg an. Dort wird am 22. September gewählt. Die FDP-Bundestagsfraktion wird ab morgen bei ihrer Klausur in Hamburg also viel zu besprechen haben. Eine Frage, die bisher öffentlich nicht diskutiert wird, inwieweit ihr eigenes Handeln im Ampelbündnis, wiederholte Gesetzesblockaden und die thematische Verengung auf die Schuldenbremse der FDP geschadet haben könnten.
Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Nach den Landtagswahlen am Wochenende ist jetzt vor allem die Lage in Thüringen doch recht kompliziert. Die AfD ist dort die stärkste Kraft, aber keine Partei will mit ihr ein Bündnis eingehen. Und die CDU, die muss zur Regierungsbildung vermutlich einige Kröten schlucken. Heute haben die Abgeordneten und die Fraktionen auf jeden Fall die ersten Schritte unternommen. Beobachtet hat das alles im Erfurter Landtag für uns Wolfgang Henschel.
Den schnellsten Start legte die neue AfD-Fraktion hin. Sie wählte bereits in ihrer ersten Sitzung den Fraktionsvorstand. Dabei wurde der bisherige Fraktionschef Björn Höcke nach AfD-Angaben einstimmig im Amt bestätigt. Neue Vizevorsitzende sind Wiebke Musal, Jörg Prophet und Daniel Hasselhoff. Höcke selbst stand nach der Sitzung nicht für ein Statement zur Verfügung. Dafür sprach Torben Brager, der ebenfalls im Amt bestätigte parlamentarische Geschäftsführer, von einem, Zitat, historischen Moment. Die Fraktion sei mit jetzt 32 Abgeordneten noch mal größer geworden. Brager, der auch stellvertretender Parteivorstand ist, warnte die anderen Parteien, die AfD bei Gesprächen über eine Regierungsbildung zu übergehen.
Ich würde es für wünschenswert erachten, wenn alle hier gewählten Parteien das Ergebnis insofern zur Kenntnis nehmen, als dass man eine Partei, die nicht nur stärkste Kraft wurde, sondern das mit großem Abstand, nicht gänzlich außen vor gelassen wird. Und ich glaube, es ist vernünftig, dass wir alle in der Lage sind, miteinander zu reden.
Der AfD-Parteivorstand hatte am Montagabend beschlossen, CDU und BSW zu Gesprächen einzuladen, um gemeinsame Positionen auszuloten für eine Regierungsbildung. Die CDU will ihrerseits die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht zu Gesprächen einladen. Einen entsprechenden Beschluss unterstützte die CDU-Fraktion in ihrer ersten Sitzung. Und die Fraktion bekräftigte, dass sie weiterhin eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Andreas Bühl, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.
Dazu war die Meinung sehr, sehr klar in der Runde. Wir standen davor mit unseren Plakaten Höcke stoppen, CDU wählen für einen klaren Kurs. Und was man vorher verspricht, das muss man danach auch halten.
Nicht in Frage kommt für die CDU demnach auch eine Zusammenarbeit mit der Linken. Wie dann allerdings eine Landesregierung gebildet werden kann, angesichts der Pattsituation im Landtag, darauf hat die CDU auch noch keine Antwort. Klar ist, die Union will einheitlich auftreten.
Und wir haben uns verständigt, dass wir uns hier in der Fraktion jetzt jede Woche eng abstimmen, damit wir auch die Fehler von 2019, 2020 nicht wiederholen.
Zu den Fehlern von 2019 gehört laut Bühl, dass der damalige Fraktionschef beim Versuch, eine Landesregierung auf den Weg zu bringen, immer wieder neue Optionen in den Raum gestellt habe, ohne sich mit der Fraktion abzusprechen. Ebenfalls zum ersten Mal trafen sich die gewählten Abgeordneten der neuen BSW-Fraktion. Thilo Kummer, der früher für die Linke 20 Jahre im Landtag saß, erklärte, dass BSW könne Politik wieder glaubhafter machen.
Was einfach daran liegt, dass die Menschen, die für uns jetzt hier aktuell starten, im Regelfall Seiteneinsteiger sind, eine gute berufliche Erfahrung mitbringen, eine Praxiserfahrung, die eben dem Parlament in den letzten Jahren ein Stück weit verloren gegangen ist.
Ein Sprecher des BSW kündigte an, in den ersten anstehenden Gesprächen mit anderen Parteien zunächst Vertrauen aufbauen zu wollen. Im Wahlkampf seien zwischen den Parteien Gräben aufgegangen und Verletzungen entstanden. Daher wolle man zunächst eine Vertrauensbasis schaffen. Eine Einladung der AfD, in Sondierungsgespräche einzutreten, will das BSW ablehnen.
Wolfgang Henschel berichtete, und auch im Landtag von Sachsen machen viele Abgeordnete gerade die ersten Schritte im neuen Amt. Daniel Schröder.
Plötzlich Landtagsabgeordneter. So richtig fassen kann das Politneuling Ronny Kupke vom Bündnis Sarah Wagenknecht noch nicht.
Bis heute hat sich das noch gar nicht richtig gesagt, was das jetzt bedeutet. Man ist irgendwie noch in seinem alten Trott drin, arbeitstechnisch, und man weiß, ab Oktober hat man eine andere Aufgabe.
Wenn sich der Landtag konstituiert, ist auch der Chemnitzer offiziell Landtagsmitglied. Wie die meisten der 15 BSW-Abgeordneten hat Kupke keine Landtagserfahrung, arbeitete bislang als Personalratschef bei der AOK Plus Sachsen-Thüringen. Kupke weiß, es wird schwierig, auf die Schnelle eine arbeitsfähige BSW-Mannschaft für die Fraktion oder sogar für eine Regierung zusammenzustellen.
Das wird für alle eine Herausforderung werden, da auch vor allen Dingen geeignete Leute zu finden, die auch motiviert sind und die das auch machen wollen und können vor allen Dingen.
Lutz Richter dagegen kennt das Politikgeschäft. Der künftige BSW-Landtagsabgeordnete war bis 2023 linken Kreischef in der sächsischen Schweiz Osterzgebirge und vor dem linken Parteiaustritt schon mal Landtagsabgeordneter. Passt CDU und BSW zusammen? Richter äußert mit Blick auf den Politikstil der Sächsischen Union große Zweifel.
Ja, man nennt das Arroganz der Macht, also dass man viele Sachen für selbstverständlich ansieht, auch im Umgang mit anderen kleineren Parteien. Und das gilt jetzt aufzubrechen.
BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann gibt sich diplomatischer, betont aber, dass eine Zusammenarbeit mit CDU und SPD nur bei politischer Kursänderung beider Parteien möglich sei.
Wir sind jetzt erstmal ein bisschen über 24 Stunden über die Wahl hinaus. Und jetzt muss jeder erstmal ein bisschen Luft holen. Und dann werden wir dort hart arbeiten, dass wir was zustande bringen. Aber wie gesagt, wir werden nur in eine Regierung gehen, wo sich wirklich was verändert für die Menschen.
BSW-Co-Landeschef Jörg Scheibe rief bei der Auftaktsitzung der neuen Landtagsfraktion in Dresden zur Geschlossenheit auf. Nach dem Wahlerfolg am Sonntag bestehe das nächste wichtige Etappenziel darin, geeint im Landtag aufzutreten.
Daniel Schröder mit Eindrücken aus dem Landtag von Dresden. Und wir machen weiter mit Kurzberichten aus dem In- und Ausland. Gegen Wladimir Putin liegt seit über einem Jahr ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Trotzdem hat er heute die Mongolei besuchen können, ohne festgenommen zu werden. Aus Brüssel kommt daraufhin jetzt scharfe Kritik. Matthias Reiche.
Man habe gegenüber der mongolischen Führung den Standpunkt der EU-Kommission klar zum Ausdruck gebracht, teilte eine Sprecherin mit. Man sei besorgt über die mangelnde Unterstützung für die Ermittlungen des Strafgerichtshofes. Putin ist nach Ansicht der Behörde für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich. Brüssels Position ist deshalb klar. Natürlich hätte auch die Mongolei das Recht, ihre internationalen Beziehungen entsprechend ihrer Interessen zu gestalten. Doch habe das zwischen China und Russland liegende Land das sogenannte Römische Statut 2002 ratifiziert und sei somit verpflichtet, Verdächtige, gegen die ein internationaler Haftbefehl vorliegt, festzunehmen. Offen gelassen wird bisher, welche Konsequenzen die Haltung der mongolischen Führung für die Beziehungen mit der EU haben könnte. So profitiert die Mongolei von einer Reihe länderübergreifender EU-Programme und Investitionen, vor allem im Gesundheits- und Energiesektor oder der Abfallwirtschaft. Außerdem wurde das Land in den vergangenen 3 Jahren mit über 30 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt unterstützt. Im Gegenzug ist Europa an den dortigen Rohstoffen, wie beispielsweise seltene Erden, interessiert.
Seit 2 Tagen läuft im Gazastreifen eine groß angelegte Impfkampagne gegen die Ausbreitung der Kinderlähmung. Und die Impfteams, die machen große Fortschritte. Julio Segador.
Es ist eine der seltenen guten Nachrichten aus dem Gazastreifen. Die Impfkampagne gegen die Ausbreitung der Kinderlähmung in dem schmalen Küstenstreifen, in dem seit fast 11 Monaten Krieg herrscht, kommt gut voran, besser als zuvor gedacht. Das bestätigte Tedros Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, in den sozialen Medien. So seien allein am gestrigen zweiten Tag der Impfkampagne 74.000 Kinder unter 10 Jahren gegen Kinderlähmung geimpft worden. Insgesamt in den ersten beiden Tagen mehr als 161.000 Kinder. Die WHO hatte zuvor mit etwa 150.000 Kinder bis zu diesem Zeitpunkt gerechnet. Bis heute Abend will die WHO die Impfkampagne in Zentralgaza abschließen. Unter Umständen, deutete ein WHO-Mitarbeiter an, muss aber noch ein Tag mehr hinzugerechnet werden. Geplant ist, dass die Impfteams gegen Ende der Woche erst in den Süden des Gazastreifens und danach in den Norden weiterziehen, um so viele Kinder wie möglich unter 10 Jahren zu impfen. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus rief Israel und die Hamas auf, die humanitären Kampfpausen weiterhin zu respektieren. Nur durch einen dauerhaften Frieden könnten die Kinder in Gaza eine gesündere Zukunft haben, schrieb er auf X. Mehr als 500 Impfteams sind im Gazastreifen unterwegs. Israel hatte zuvor begrenzten Kampfpausen zugestimmt, um die Kampagne zu ermöglichen.
Die Türkei will Mitglied in der BRICS-Staatengruppe werden. Die sogenannten BRICS-Länder sehen sich als Gegengewicht zu den G7-Industrienationen. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Der Sprecher der Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan, Celik, sagte, der Prozess sei im Gange. Wenn es eine konkrete Entwicklung gebe, werde das bekannt gegeben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Türkei habe einen Mitgliedsantrag gestellt. Das Land gehört schon lange zu den sogenannten Beobachterstaaten der BRICS und wird als Interessent für eine Mitgliedschaft geführt. Nach russischen Regierungsangaben wird der Präsident der Türkei Erdogan am nächsten BRICS-Gipfeltreffen Ende Oktober in Russland teilnehmen. Aus der Türkei gibt es dafür noch keine Bestätigung. Im Sommer 2023 war Erdogan beim BRICS-Treffen in Johannesburg. Zu den BRICS-Staaten zählen vor allem die Namensgeber Brasilien, Russland, Indien, China und seit 2010 Südafrika. Wichtigste Ziele sind es, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern und ein Gegengewicht zu westlichen Staatenbündnissen zu bilden. Die Türkei wäre das erste BRICS-Mitglied, das auch Teil der NATO ist und weiterhin eine Mitgliedschaft in der EU anstrebt.
Der VW-Konzern wird in diesen Tagen erschüttert von drastischen Sparplänen der Unternehmensspitze. Für morgen ist in Wolfsburg eine Betriebsversammlung geplant. Matthias Zimmermann.
Arbeitnehmervertreter werfen der Konzernspitze Versagen vor. Der Vorstand schlage einen völlig falschen Weg ein, so Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Anstatt jetzt in die Zukunft zu investieren, breche das Spardiktat aus. Cavallo spricht von einer Zeitenwende und kündigte massiven Widerstand der Belegschaft an. Standortschließungen werde es mit ihr nicht geben und auch die Beschäftigungssicherung werde sie retten. Bislang hatte der Betriebsrat die laufenden Sparpläne bei VW mitgetragen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil teilte mit, die Landesregierung erwarte, dass sich die Frage einer Standortschließung schlichtweg nicht stelle. Das Land Niedersachsen ist Anteilseigner bei Volkswagen und Teil des Aufsichtsrates. Unterstützt wird der Kurs der Konzernspitze hingegen vom Automobilbranchenexperten Stefan Bratzel. Das Unternehmen müsse sich einem neuen Wettbewerbsumfeld in China stellen und in Europa der Transformation zur Elektromobilität anpassen. Wenn das Unternehmen das nicht schaffe, dann werde Volkswagen zu einem großen Sanierungsfall.
Soweit Matthias Zimmermann zur Lage bei Volkswagen. Und Heidi Radwilas hat für uns den Tag an der Börse beobachtet.
Der September gilt saisonalbedingt eher als schwieriger Börsenmonat. Bis heute Vormittag sah es so aus, als strafe der DAX diese Börsenweisheit Lügen. Gestern ist das deutsche Börsenbarometer immerhin mit einem minimalen Plus auf hohem Niveau aus dem Handel gegangen. Heute dann kurz nach Börsenstart gleich ein neuer Rekord. 18.985 Punkte. So hoch stand der DAX noch nie und damit ganz nah an der nächsten nie dagewesenen Marke. 19.000 Punkte. Die war zum Greifen nah, blieb dann aber unerreicht. Denn nach dem anfänglichen Hoch ging's abwärts. Einige Anleger verkauften, um Gewinne einzustreichen. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA, auch weil sich die Stimmung in der US-Industrie weniger aufgehellt hat als erwartet. Das hat auch die DAX-Anleger teils abgeschreckt. Der DAX ging schließlich bei 18.747 Punkten aus dem Handel. Ein deutliches Minus von 1%. Bei den Einzelwerten waren heute erneut die im DAX notierten Autotitel unter Druck. Angestoßen von dem gestern verkündeten schärferen Sparkurs bei Volkswagen. Zu hausgemachten Problemen der Autobauer wie die zu späten Investitionen in E-Mobilität kommen Unverschuldete. Hohe Standortkosten in Deutschland, ein global schwächelnder Absatzmarkt und teils staatlich subventionierte Konkurrenz aus Asien. Das Papier von VW verlor heute über 1%, das von Mercedes 1,7%, das von BMW 1,9% und das von Porsche sogar über 3%.
Heidi Radwilas mit ihrem Bericht von der Frankfurter Börse. Die Ukraine hatte heute mit einem der schwersten russischen Angriffe seit Kriegsbeginn vor 2,5 Jahren zu kämpfen. Ein Raketenangriff auf ein Militärinstitut in der Stadt Poltawa. 49 Menschen sind nach letzten Angaben ums Leben gekommen, viele davon ukrainische Militärangehörige. Andrea Beer mit den Einzelheiten.
Ambulanzwagen auf dem Weg zum Einschlagsort in Poltawa. Auch Feuerwehr und Katastrophendienst sind nach den Raketenangriffen weiter vor Ort. Sie bergen unter den Trümmern verschüttete Menschen, leisten erste Hilfe und sorgen für den Transport von Verletzten weiter in ein Krankenhaus. Bei dem russischen Angriff mit 2 ballistischen Raketen sind mindestens 47 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Das erklärte die Frau von Präsident Selenskyj, Olena Selenska, auf der Plattform X. Mindestens 25 konnten bisher gerettet werden, 11 von ihnen aus den Trümmern. Serhii Kaplin ist Abgeordneter des Stadtrats von Poltawa. Er ist fassungslos. Absolut alle Krankenhäuser sind voller Verwundeter. Alle Operationstische sind besetzt. Eine ganze Ärztearmee arbeitet unermüdlich daran, jedes Leben zu retten, wofür ich ihnen danken möchte. Die russischen Raketenangriffe trafen auch eine militärische Ausbildungseinrichtung. Das schreiben ukrainische Medien wie Suspilne. Präsident Selenskyj hatte vom Institut für Kommunikation gesprochen. Auch ein nahegelegenes Krankenhaus sei getroffen worden. AFP-Bilder zeigen teils zerstörte, schwarz ausgebrannte, mehrstöckige große Gebäude. Das Militärische Institut für Kommunikation in Poltawa veröffentlichte nach dem russischen Angriff auf seiner Facebook-Seite ein Foto mit einer Kerze mit schwarzem Hintergrund. In Kommentaren wird kondoliert. Das Verteidigungsministerium erklärte auf Telegram, Poltawa erlebe einen schrecklichen Tag, da die russischen Angreifer einen barbarischen Angriff auf eine Bildungseinrichtung der Stadt verübt hätten. Augenzeugen berichten, zwischen Luftalarm und Raketeneinschlägen sei weniger als eine Minute Zeit gewesen. Laut Verteidigungsministerium wurden Menschen auf dem Weg in den Schutzraum getroffen. Der starke Druck der Raketeneinschläge beschädigte umliegende Wohnhäuser. Die Polizei nimmt von betroffenen Schäden auf. Häuserfassaden, massenhaft Fenster oder Türen gingen zu Bruch. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa appellierte Präsident Volodymyr Selenskyj erneut an westliche Partner. Wir sagen es immer wieder allen auf der Welt, die die Macht haben, diesen Terror zu stoppen. Luftverteidigungssysteme und Raketen werden in der Ukraine benötigt, nicht irgendwo in einem Lagerhaus. Und wir brauchen sie jetzt und nicht irgendwann später. Jeder Tag der Verzögerung bedeutet leider den Tod von Menschen. Die regionale Militärverwaltung von Poltawa hat ab morgen eine 3-tägige Trauerzeit angekündigt.
Andrea Beer über den Raketenangriff, den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Poltawa. Seit 9 Jahren ringt der VW-Konzern mit dem Dieselabgasskandal, diesem Skandal um Abschalteinrichtungen, die VW-Autos viel sauberer erscheinen ließen, als sie es eigentlich waren. Eine Menge Gerichtsprozesse sind wegen dieses riesigen Betrugs in den vergangenen Jahren gelaufen. Aber für den damaligen VW-Chef Martin Winterkorn wurde es erst heute richtig ernst. Der Prozessauftakt in Braunschweig. Bastian Brandau hat ihn verfolgt.
Sie wollten hier fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut.
Etwa eine halbe Stunde vor Prozessbeginn kommt Martin Winterkorn ins Landgericht Braunschweig. Einst einer der mächtigsten Autobosse der Welt, Heute humpelt er in den Gerichtssaal. Winterkorn musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Hüft-OPs unterziehen und galt als verhandlungsunfähig. Die Staatsanwaltschaft, die ihn gemeinsam mit anderen Managern 2021 vor Gericht bringen wollte, trennte das Verfahren gegen Winterkorn ab. Das beginnt nun 3 Jahre später, erläutert der Sprecher des Landgerichts Braunschweig, Benedikt Eike.
Gegenstand des Verfahrens sind Vorwürfe aus 3 Anklagen, die alle im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung in bestimmten Fahrzeugen des VW-Konzerns stehen. Professor Winterkorn werden neben Betrug auch Marktmanipulation und uneidliche Falschaussage vorgeworfen.
Die Verlesung der Anklageschrift ist noch einmal eine Reise in die Vergangenheit des Volkswagen-Konzerns. Volkswagen wollte 2006 im US-Markt mit Dieselmotoren Fuß fassen, doch schnell wurde den Ingenieuren klar, dass der Konzern die von den US-Behörden verlangten Emissionswerte bei Stickstoff nicht ohne weiteres erreichen würde. Millionenfach bauten sie eine Software ein, die erkannte, wenn ein Auto auf dem Prüfstand einen Testlauf durchführte. Dann hielt es die Grenzwerte ein. Auf der Straße schaltete die Software die Abgasreinigung in Teilen ab. Die Autos des Volkswagen-Konzerns überschritten die Grenzwerte um ein Vielfaches und belasteten die Umwelt. Volkswagen bewarb seine Fahrzeuge in den USA als Clean Diesel. Gerichtssprecher Benedikt Eike.
Dem Betrugsvorwurf liegt zugrunde, dass Käufer bestimmter Fahrzeuge des VW-Konzerns über die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung in der Abgasreinigung getäuscht worden sein sollen. Herr Professor Winterkorn habe dann trotz Kenntnis pflichtwidrig unterlassen, die weitere Vermarktung und den weiteren Vertrieb dieser Fahrzeuge zu unterbinden. Gegenstand der Anklage sind etwa 9 Millionen Fahrzeuge. Der Zeitraum, der in der Anklage umfasst ist, von 2006 bis 2015, ist aber nicht der Zeitraum, der auch Herrn Professor Winterkorn als Tatgegenstand vorgeworfen wird. Der Tatzeitraum betreffend Herrn Winterkorn ist kürzer.
Spätestens im Mai 2014 soll Winterkorn laut Anklage von der illegalen Abschalteinrichtung in Motoren des Konzerns gewusst haben. Und sei sich auch der Konsequenzen bewusst gewesen, die ein solches Verhalten für Volkswagen haben könnte, hohe Strafzahlungen. Über dieses Risiko soll der Kapitalanleger im September 2015 außerdem zu spät informiert haben. Dies wertet die Anklage als Marktmanipulation. Auch bei seiner Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages habe er falsch über seine Kenntnis zu den Abschalteinrichtungen ausgesagt. Das legt ihm die Staatsanwaltschaft als uneidliche Falschaussage zur Last. Sein Mandant weise alle Vorwürfe zurück, sagt Winterkorns Verteidiger Felix Dörr.
Sie haben vermutlich wahrgenommen, dass sich etwa 50% der ersten Anklage, die verlesen wurde, gar nicht mit ihm und seiner Person befassen. Wir werden Mühe und Zeit darauf aufwenden müssen, herauszuarbeiten, was wirklich ihn betrifft, wo seine Kenntnis möglicherweise in Frage steht und was am Schluss an Vorwürfen tatsächlich zu diskutieren sein wird.
Für den morgigen nächsten Prozesstag kündigte Verteidiger Dörr eine Erklärung Martin Winterkorns an. Er habe illegale Abschalteinrichtungen weder gefordert noch gefördert oder geduldet, hatte Winterkorn bei einer Zeugenaussage Anfang des Jahres in einem Zivilprozess in Braunschweig gesagt. Insgesamt hat das Landgericht Braunschweig bis September des kommenden Jahres knapp 90 Termine angesetzt.
Bastian Brandau über den Prozessbeginn gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Flüchtlinge sind permanent unterwegs, überall auf der Welt, auch bei uns in Europa. Und sie wählen oft gefährliche Routen. Der Ärmelkanal zählt mit dazu. Dort ist heute eine Flüchtlingsodyssee in einer Katastrophe geendet mit 12 Toten. Caroline Diller.
Es ist das schwerste Bootsunglück seit Beginn des Jahres. Am Vormittag ist im Ärmelkanal ein Boot mit rund 70 Migrantinnen und Migranten an Bord auseinandergebrochen und gesunken. Das Boot war am Cap Griné zwischen Boulogne-sur-Mer und Calais in See gestochen. Die Stelle gilt als besonders gefährlich. Laut der zuständigen Meerespräfektur kreuzen dort jeden Tag mehr als 600 Handelsschiffe. Hinzu kommen an vielen Tagen hohe Windstärken. Der geschäftsführende Innenminister Gérald Darmanin war am Nachmittag vor Ort. Laut Darmanin konnten 51 Menschen gerettet werden. 2 von ihnen werden noch immer im Krankenhaus behandelt. Der Minister sprach wörtlich von einem Drama, das uns alle berühre und betonte das entschlossene Handeln gegen kriminelle Schleuser.
Les passeurs, souvent d'origine étrangère, touchent beaucoup d'argent.
Die Schlepper, oft ausländischer Herkunft, nehmen viel Geld ein, indem sie die Menschen nach Großbritannien schleusen. Sie sind die Verantwortlichen, sie sind Kriminelle. Das neue Einwanderungsgesetz, das wir im Dezember verabschiedet haben, gibt uns aber wichtige Instrumente gegen sie an die Hand. Für ein Verbrechen wie das von heute stehen nun 15 bis 20 Jahre Gefängnis. Darmanin sprach sich außerdem für ein neues Migrationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien aus. Grundsätzlich nimmt die Zahl der Versuche, den Ärmelkanal zu überqueren, in den Sommermonaten zu. Hilfsorganisationen kritisieren ein zunehmend repressives Vorgehen der französischen Polizei an den Küsten. Charlotte Quant von Utopia 56 sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einer komplett ineffizienten Politik, die zu solchen wiederholten Dramen führe. Trotz der intensiven Überwachung der Küsten steigt die Zahl der Menschen, die versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren. Seit Jahresbeginn waren es knapp 22.000, schreibt die Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich auf britische Behörden. Rechnet man das Unglück heute ein, haben seit Januar 37 Menschen dabei ihr Leben verloren, rund dreimal so viele wie im gesamten Jahr zuvor.
Caroline Diller berichtete. Seit über 40 Jahren gibt es in Deutschland einen Datenschutzbeauftragten. Das war nie ein einfacher Posten, denn egal ob es jetzt um Digitalisierung von Behörden oder um beispielsweise die Videoüberwachung an Bahnhöfen geht, der Datenschutz wird gerne missachtet, unter den Teppich gekehrt und Datenschützer, die sind dann ganz schnell die Buhmänner oder ab heute die Frauen. Die neue Bundesdatenschutzbeauftragte heißt nämlich Luisa Specht-Riemenschneider. Sie folgt Ulrich Kelber nach und sie wurde heute offiziell ernannt. Johannes Kuhn aus Berlin.
Bundesdatenschutzbeauftragte gibt es seit 1978. Luisa Specht-Riemenschneider ist die zweite Frau, die das Amt ausübt. Die 39-Jährige ist zudem die jüngste Person, die die Bonner Behörde je geleitet hat. Und, das gab es seit 1993 nicht mehr, Specht-Riemenschneider ist parteilos. Entsprechend positionierte sie sich heute als besonders lösungsorientiert.
Ich will so früh wie möglich wissen, wo die datenschutzrechtlichen Herausforderungen in Digitalisierungsprojekten, in der Digitalisierungsgesetzgebung liegen, um von Anfang an Lösungen anzubieten, die innerhalb des Datenschutzrechts liegen.
Specht-Riemenschneider war zuvor Juraprofessorin an der Universität Bonn. Sie gilt als ausgewiesene Expertin in Sachen Datenrecht. Ihre Haltung skizzierte sie bei ihrer Vorstellung so: Es gebe rote Linien im Datenschutz, aber auch Handlungsspielräume.
Wir werden von allen verlangen, dass diese datenschutzrechtlichen roten Linien eingehalten werden. Aber unterhalb dieser roten Linien, und das ist mir genauso wichtig, gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten, die eine Digitalisierung im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben auch zulassen.
Specht-Riemenschneider folgt auf den SPD-Mann Ulrich Kelber. Der galt als unbequem. Auch das ein Grund, weshalb die SPD ihm keine zweite Amtszeit sicherte. Specht-Riemenschneider wurde von FDP und Grünen ausgewählt. Ihre Hauptthemen sieht die neue Datenschutzbeauftragte in der Gesundheitsdigitalisierung, der künstlichen Intelligenz und den Sicherheitsgesetzen. Bei den Gesundheitsdaten führt sie nahtlos den Kampf ihres Vorgängers weiter. Bekanntermaßen war der nicht damit zufrieden, dass und wie Patientendaten aus der elektronischen Patientenakte EPA künftig zu Forschungszwecken genutzt werden.
Wir haben immer noch die Streitpunkte, wie feingranular muss ich eigentlich bestimmen können, wer auf welche Daten zugreifen kann, also zum Beispiel der Zahnarzt auf den Hausarztbrief, ja oder nein. Und der letzte Streitpunkt ist, wie sicher eben die Authentifizierung sein muss, wenn ich in meine EPA schauen kann und wenn ich Zugriffe erteilen möchte.
Im Bereich künstliche Intelligenz pocht Specht-Riemenschneider wiederum darauf, die Aufsicht über die Umsetzung der europäischen KI-Gesetze auf sie und ihre Länderkollegen zu übertragen. Das gilt derzeit allerdings als unwahrscheinlich. Und im Bereich der Sicherheitsgesetze dürfte sie sich bald mit dem Paket konfrontiert sehen, auf das sich die Ampel vergangene Woche einigte. Das sieht unter anderem vor, dass Polizeibehörden künftig Gesichtserkennungssoftware anwenden dürfen, um auf im Internet zugänglichen Bildern nach Verdächtigen zu suchen. Das ist datenschutzrechtlich heikel. Die Anbieter entsprechender Biometrie-Software haben die Fotos nämlich in der Regel ohne Einwilligung der Betroffenen aus dem Netz gesaugt. Und genau das dürfte gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen.
Die Gretchenfrage ist: Darf ich diese KIs, die mit rechtswidrigen Daten trainiert oder rechtswidrig mit Daten trainiert wurden, Darf ich die am Ende noch einsetzen oder sind das in Anführungsstrichen Früchte des verbotenen Baumes, wie wir es aus dem Strafrecht kennen? Und darf ich dann diese KI überhaupt nicht verwenden? Und da sind wir in der engen Abstimmung mit den Landesdatenschutzbeauftragten.
Die Landesdatenschutzbeauftragten und die Zusammenarbeit in der föderal zerklüfteten Aufsichtsstruktur sind ein weiteres Thema, das auf Specht Riemenschneider wartet. Ebenso wie der Datenschutz auf europäischer Ebene. Hier gilt das zuständige Irland weiterhin als zu gnädig gegenüber amerikanischen und chinesischen Tech-Firmen.
Johannes Kuhn über die neue Bundesdatenschutzbeauftragte Johanna Specht-Riemenschneider. Und wir haben noch für Sie den Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, präsentiert von Thomas Pelzer.
Ein Thema in den Kommentarspalten ist das Bund-Länder-Treffen mit Vertretern der Unionsparteien zur Asylpolitik. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, meint, die Ampelkoalition hat sich vor lauter Aktionismus nach dem Anschlag in Solingen verzettelt. Innenministerin Faeser, Justizminister Buschmann und Außenministerin Baerbock, die für die Regierungsspitze verhandelten, verzichteten auf eine Pressekonferenz. Man vereinbarte Stillschweigen. Das jedoch hält nie lange. So viel müssten die Ampelpolitiker mittlerweile gelernt haben. Deutschland habe keine wirkliche Kontrolle über die irreguläre Migration. Das sei ein unerträglicher Zustand, moniert die Saarbrücker Zeitung. Der Staat muss das abstellen und zwar so schnell wie möglich. Besonders wichtig ist, dass Vorschläge zur Begrenzung der Asylbewerberzahl rechtlich möglich und praktisch umsetzbar sind. Die Ludwigsburger Kreiszeitung betont, es lägen schon alle gesetzlichen Instrumente auf dem Tisch. Sie müssen nur eingesetzt oder bei Bedarf reformiert werden. Ständig neue Treffen und Statements mit demonstrativ besorgter Miene hingegen sind reine Zeitverschwendung. Die neue Osnabrücker Zeitung glaubt, wenn sich SPD, Grüne und FDP sowie CDU, CSU nur gegenseitig zur staatspolitischen Verantwortung ermahnen, ohne konsequente Handlungen folgen zu lassen, ist nicht viel gewonnen. Das wird kaum ausreichen, erschüttert das Vertrauen bei den Bürgern zurückzugewinnen. Thema in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der Wolfsburger Autobauer Volkswagen. Die Ankündigung, Entlassungen und sogar die Schließung ganzer Werke in Deutschland zu prüfen, sollte als Alarmzeichen verstanden werden, wie schlecht es um den Industriestandort mittlerweile bestellt ist. Das Wolfsburger Management wird seine Botschaft zwar nicht ohne Hintergedanken kurz vor Beginn seiner Tarifverhandlungen mit der IG Metall platziert haben. Das ändert aber nichts daran, dass die Lage für Europas größten Automobilhersteller immer prekärer wird. Die Leipziger Volkszeitung findet, die Konfrontationsstrategie von Volkswagen-Konzernchef Blume sei riskant. Sie wird zu internen Verwerfungen führen. Und es ist bitter, wenn Beschäftigte ausbaden müssen, was das Management verbockt hat. Noch viel gefährlicher aber wäre es, wenn Blume alles so weiterlaufen lassen würde wie bisher. Die Probleme in der Branche seien vielfältig, gibt die Wirtschaftswoche zu bedenken. In Deutschland sind die Energie- und Personalkosten hoch. Der Absatz von E-Autos läuft nicht wie geplant. Auch insgesamt werden deutlich weniger Autos verkauft als ursprünglich angenommen.
Soweit also der Blick in die Tageszeitung von morgen. Das war bis hierher das Journal vor Mitternacht. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.